Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Erhöre uns, o Herr. Hört, was geschrieben steht im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 2, in den Versen 1 bis 5. Da heißt es: Dies ist's, was Jesaja, der Sohn des Amoz, geschaut hat über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit, der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Nationen werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege, und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird Recht schaffen unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk, weder das andere, das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Der Herr segne an uns dies Wort. Liebe Gemeinde, wir brauchen große Träume und Visionen für die Zukunft. So wie Martin Luther King sein berühmtes »I have a dream«, »Ich habe einen Traum«, formulierte. Solche Träume und Visionen sind Leitbilder für die Zukunft. Im Buch des Propheten Jesaja und auch bei Micha ist so ein Traum aufgenommen. Aber wovon träumen Sie? Welchen Traum haben Sie noch? Ich meine zu beobachten, dass viele Menschen nur noch von ihrem privaten Leben träumen. Umso besser, wenn es bei ihnen anders ist. Ehe, Familie, Urlaub, Anschaffungen, Bequemlichkeit, Freizeiterlebnisse, das scheinen bevorzugte Themen des Träumens heute geworden zu sein. Naja, das ist ja auch kein Wunder. Unsere Welt lädt sonst nicht groß zum Träumen ein. Eher zu Albträumen. Denn der Frieden ist weit weg in dieser Woche, in der wir den Atombombenabwürfen von Hiroshima und Nagasaki zum 80. Mal gedenken. Mehr noch, heute wächst die Gefahr eines nuklearen Konflikts. Vertrauen schwindet. So Izumi Nakamitsu, die Leiterin des Büros für Abrüstungsfragen bei den Vereinten Nationen, in ihrer Rede in Hiroshima. Die geopolitischen Spannungen nehmen zu, und genau jene Waffen, die in Hiroshima und Nagasaki so viel Zerstörung angerichtet haben, werden erneut als Mittel der Einschüchterung eingesetzt. Und in einer Mitteilung von Nihon Hidankyo, einer Organisation von Opfern von Atom- und Wasserstoffbomben, übrigens Friedensnobelpreisträger, da heißt es, uns bleibt nicht mehr viel Zeit und wir sind einer größeren nuklearen Bedrohung ausgesetzt als je zuvor. Panikmache? Ich glaube nicht. Es gibt besorgniserregende Anzeichen. Die großen Atommächte, allen voran die USA, Russland und China, modernisieren ihre Atomarsenale. Europa zieht nach, weil sie sich von den USA nicht mehr geschützt fühlen. Katastrophen, eine Unzahl von Kriegen seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Über 30 Millionen Tote. Was ist mit dem Leitbild, dem Traum von der einen Welt für alle geworden? Es tobt ein heftiger Verteilungskampf aller gegen alle. Und dieser mörderische Wirtschaftskampf führt in die wirtschaftliche und ökologische Katastrophe. Die Erhitzung unserer Atmosphäre nimmt immer mehr zu. Von Klimaveränderungen geraten wir längst in die Phase der Klimakatastrophen. Die Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt, Inseln und Atolle im Pazifik werden unbewohnbar und die Bewohner müssen fliehen. Und das ist keine Zukunft, das ist bereits Realität. Neuseeland hat jetzt wieder Menschen aufnehmen müssen, die auf ihrem Atoll nicht mehr leben konnten, weil das Salzwasser immer über die Felder geht und sie dort kein Leben mehr finden, kein Süßwasser mehr. Und bei uns wird der Verkehr immer unerträglicher. Wer nicht täglich in die Stadt fahren muss oder oben am Berg und nicht unten an der Hauptstraße wohnt, merkt es vielleicht nicht so. Mit Rücksicht auf unsere Industrien und aus Angst, Weltmarktpositionen zu verlieren, geschieht nur wenig. Naja, ehrlicherweise müsste man sagen, es geschieht überhaupt nichts. Der Sand an der Nordsee besteht nicht mehr nur aus Bruchstücken von Muscheln und Steinen, sondern immer mehr auch aus Mikroplastik. Das Alfred-Wegener-Institut hat es nachgewiesen. Wir ersticken in unserem eigenen Müll trotz Recycling. Wir fahren unseren Müll für viel Geld tausende von Kilometern weit und laden ihn in armen Ländern ab, die auf unser Geld angewiesen sind. Oder wir kippen ihn einfach ins Meer. Dort tickt die Zeitbombe weiter, aber das ist ja nicht vor der eigenen Haustür. So träumen wir die Träume unserer kleinen Welt und wirken mit am Albtraum der Menschheit. Die ärmsten Länder der Erde werden mit Importzöllen von 20-100% für ihre Rohstoffe und Lebensmittel belegt. Und wir zwingen sie gleichzeitig, unsere teuren Industriewaren abzunehmen, von denen sie abhängig gemacht werden. Die Politik versagt auf breiter Front und sie wird ja letztlich durch Gewalt ersetzt. Außenpolitik scheint nur noch aus Militarisierung zu bestehen. Die Vernunft geht zugrunde. Aber vermutlich braucht man Absatzmärkte für neue Waffensysteme. Kann man angesichts dieser Welt noch träumen? Träume sind gefährlich, wenn sie uns in eine Scheinwelt führen. Etwa der Traum von Sicherheit durch immer mehr. Oder der Traum von der Machbarkeit aller Dinge. Wir kriegen das schon im Griff mit ein bisschen Technik. Ja? Der Traum von der Selbstregulierung des Marktes. All das sind gefährliche Träume. Politiker versuchen uns in solche Träume einzulullen, uns einzuschläfern, unsere Wachsamkeit zu untergraben. Sie beruhigen uns, wo wir uns aufregen sollten. Es ist aber so viel geworden, dass wir abstumpfen müssen. Wir können das gar nicht mehr alles verarbeiten. Kein Mensch hat mehr den Überblick. Und so ziehen wir uns zurück in überschaubare Räume, in denen wir uns auskennen und übertragen von dort unsere Lösungsansätze auf das große Ganze. Darum erhalten auch die dummdreisten Vereinfacher in der öffentlichen Meinung einen so großen Zulauf. Weil es keine festen Werte und Wegweisungen mehr gibt, werden wir orientierungslos. Wir wissen nicht mehr, was allgemein gelten soll. Jeder sieht es anders. Nichts ist mehr festgelegt und alles ist möglich. Wie soll man da leben und sich in der Welt zurechtfinden? Große Ratlosigkeit ist angesagt. Es gibt keine gemeinsamen Ziele mehr oder große Sinnentwürfe, auf die die Mehrzahl der Menschen gemeinsam zusteuern. Das gilt in vielen Bereichen, auch in der Kirche. Wenn christlicher Glaube nicht mehr als ein gemeinsames Ziel vermittelt wird, sondern nur als ein möglicher Weg zum persönlichen Glück und Heil, wenn das Gemeinschaftsstiftende der Kirche nicht mehr deutlich wird, sondern sie nur noch als religiöse und soziale Bedürfnisanstalt gesehen wird, so hat sie keinerlei Profil und Kontur mehr, die sie an andere Menschen weitergeben könnte. Wo Kirche keinen Sinn, keine zu lösenden Aufgaben, keine Pflichten und keine Gemeinschaft mehr vermittelt, ist sie sinnlos geworden und darf sich nicht wundern, wenn sich Menschen von ihr abwenden. Ich glaube jedoch, dass die Kirche eine große Aufgabe hat. Weil sie einen umfassenden Sinn und ein großes Ziel zu vermitteln hat, wenn die Kirche sich auf ihre Grundlagen, auf die Heilige Schrift besinnt, dann trägt sie in sich einen großen Traum von einer Welt, die nicht verloren geht. Vom Wert des Menschen, der nicht gebrochen werden darf. Und von einer Zukunft, die Energie für die Gegenwart freisetzt. Vor ähnlichen Problemen, wie sie die Kirche hat, stehen ja auch der Staat und die sogenannten Volksparteien. Es gelingt ihnen nicht, ihre Vision von der Zukunft zu vermitteln. Sie geben keine voneinander unterscheidbaren Bilder ab, nach denen man sich orientieren könnte. Alle bieten Problemlösungen an nach dem Motto, was nützt unserer Wählerschaft und uns selbst am meisten. Einen umfassenden Sinn vermitteln sie nicht mehr. Die großen Programme sind dahin und die neuen haben nicht die Kraft, Menschen zu einen oder die Mehrheit der Menschen zu begeistern. Überall fehlt der große Wurf. Und in dieser Situation taucht das Wort aus dem Buch Jesaja auf, das uns Weisung aus Jerusalem verheißt und Hoffnung und Gerechtigkeit und so ein Schlagwort wie Schwerter zu Pflugscharen. Das hat ja nach dem Krieg lange keine Rolle gespielt. Aber 1981 wurde es dann auf einmal wichtig. Damals in der Diskussion um die NATO-Nachrüstung, auf dem Höhepunkt des Rüstungswettlaufs und des Rüstungswahnsinns. Es bildete eine Keimzelle für einen Gegenentwurf. Frieden schaffen ohne Waffen. Andere sagten, mit weniger Waffen. Dann ab 1989 die Friedensbewegung in der DDR, die Montagsgebete. Menschen trugen Aufnäher mit dem Bild dieses Menschen, der das Schwert zur Pflugschar umschmiedet. Und eine Skulptur mit diesem Motiv schenkte die UdSSR der UNO, fand ich interessant. Ein atheistischer Staat schenkt ein religiöses Motiv der neutralen Weltorganisation. Und diese Skulptur steht an der Eingangshalle zum UNO-Gebäude. Bis heute. Noch. In der DDR wurden Träger dieses Zeichens verhaftet, denn es galt als Bekenntnis zum aktiven Christsein. Christsein und friedliebend sein. Gerhard Schöne sang damals das Lied vom lieben Feind in der Ferne. Es kam die Wende. Dann der Golfkrieg, die Erschütterung des Ost-West-Konflikts, neue Konflikte um Rohstoffe, der Kampf der Industrienationen gegen die Dritte Welt und nun die vielfältigen Kriege im Nahen Osten und der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Schwerter zu Pflugscharen. Diese Überzeugung ist mit dem russischen Angriff komplett in den Hintergrund gedrängt worden. Jetzt gilt vielerorts, Frieden muss mit Waffen verteidigt bzw. mit Waffen erkämpft werden. Ja, ich gebe es zu, mit Blick auf das Leiden des ukrainischen Volkes ist es schwer, eine Alternative zu sehen, als dass der Weg zu einer diplomatischen Lösung gewaltsam ermöglicht werden muss. Ich glaube, das ist auch der Ansatz von Präsident Trump. Ich hoffe inständig, dass ein mögliches Treffen der Präsidenten nicht nur eine Show ist, sondern der Weg des Friedens beschritten wird. Denn bei aller Friedensenttäuschung und allen praktischen Erwägungen zur Abschreckung, Verteidigung und Schutz möchte ich doch an der Vision des Jesaja festhalten, die Jesus dann in seinem Reden und Handeln aufgegriffen hat und mit der er für sein Leben eingestanden ist. Wir müssen heute neu nachfragen, was ist unsere Vision in der Folge der Tage, an der Zeit? Jerusalem als Symbol, es steht für die Gegenwart Gottes. Der kümmerliche Zion als Mittelpunkt der Welt. Ich glaube auch, dass an der Gestalt Jesu, der ja dort gelebt hat, kein Mensch vorbei kann. Jeder, der sich mit Sinnfragen auseinandersetzt, muss sich auch Jesus stellen, seinem Leben, seinen Worten, seinem Tod und seiner Auferstehung. Das heißt nicht, dass alle glauben werden. Manchen wird die Botschaft fremd bleiben oder andere Vorstellungen werden sie zu ihrer Lebensmaxime machen, Mahatma Gandhi, Bertolt Brecht, was auch immer. Aber man muss sich ihm stellen. Und ich möchte nachfragen im Schatz biblischer Erfahrung. Ich wünsche mir eine neue Begegnung mit dieser Hoffnung, unverstellt durch kirchliche Tradition. Von biblischer Botschaft her wird deutlich, was Recht und Gerechtigkeit sind. Recht schaffen. Wir Menschen schaffen es nicht. Gott ist es. Und wir warten sehnsüchtig darauf. Wir warten, aber wir können auch schon daran mitwirken. Wer wir auch sind, wo wir stehen, jeweils im eigenen Umfeld. Mit dem, was wir sagen und tun und vor allem mit dem, wie wir es sagen und wie wir handeln. Und als Folge von Gerechtigkeit wird Frieden sein. Der Abbau von Schranken und Grenzen. Feindbilder werden fallen. Lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Lasst uns seiner Bewegung des Friedens folgen, heute schon im Hier und Jetzt. Und der Friede, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.